Wir machen heute hier, das wissen Sie, eine große Veranstaltung, bevor es zu spät ist, wissenschaftliche Perspektiven auf die faschistische Gefahr. Dieses Thema hat viele Facetten, deswegen haben wir hier viele Slots gleichzeitig. Und damit Sie schon mal eine Orientierung haben, ob Sie jetzt auch genau das Thema auswählen haben, was Sie haben.
Das ist nicht in Ordnung, dass eine Partei so eine Haltung vertritt. Also wollen wir daran erinnern, dass es eigentlich auch in einem demokratischen Rechtsstaat Möglichkeiten gibt, etwas gegen eine Partei zu tun, und daran erinnern wir.
Also wir sind als Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Teil der Gesellschaft. Ja. Und deshalb ist es wichtig, sozusagen zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen sich auch zu positionieren.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe einer dreiteiligen Sonderreihe hier auf Radio Frei. Bevor es zu spät ist, wissenschaftliche Perspektiven auf die faschistische Gefahr, hieß vor kurzem eine Konferenz in Erfurt, die einen Tag vor dem Bundesparteitag der AfD am Zughafen stattfand. Wir von Radio Frei waren ebenfalls mit vor Ort. Mehrere hundert Menschen sind vorbeigekommen und haben einige Diskussionsrunden verfolgt. Wir haben diese Runden zumindest vereinzelt auch mitgeschnitten, mit Besuchern und Besucherinnen dieser Konferenz gesprochen und auch kurze Interviews führen können mit Soziologen, Philosophinnen und Politikwissenschaftlern. Es ging unter anderem auf der Konferenz um die Antiklimapolitik der neuen Rechten, wann ziviler Ungehorsam legitim ist und um die Frage, was passiert eigentlich, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt oder Thüringen an die Macht käme. In der heutigen Ausgabe hören wir hinein in eine Diskussionsrunde zur Begrifflichkeit des neuen Faschismus. Sowohl die Autorin Caroline Amlinger als auch die Philosophin Eva von Redeker haben jeweils jüngst ein Buch darüber geschrieben. Das Buch von Eva von Redeker heißt »Dieser Drang nach Härte« und das Buch von Caroline Amlinger »Zerstörungslust – Elemente des demokratischen Faschismus«. Die Diskussion wurde moderiert von der Philosophin Rahel Jegi und der Soziologin Silke van Dijk. Und zunächst musste einmal klar werden, was den neuen Faschismus vom klassischen historischen Faschismus der 20er Jahre in Italien oder der 30er und 40er Jahre im Dritten Reich überhaupt unterscheidet. Caroline Amlinger macht diese Unterscheidung deutlich.
Historisch gesehen hatten wir eben einen Faschismus an der Macht. Und was wir momentan beobachten, ist ein Faschismus in Bewegung. Das heißt, auch die theoretische Perspektive ist notwendigerweise eine prozessuale Perspektive, die nicht ausschließlich auf rechtsextreme Akteure und Parteien fokussiert ist, sondern sich auch eben die Frage stellen muss, in welchem gesellschaftlichen Setting entwickeln sich eben neue rechtsextreme Bewegungen. Denn da gibt es ja doch auch sehr viele Unterschiede. Das ist das Neue, nur noch ganz kurz, ne? Das, ich schaue immer auf die innere Uhr schon, dass eben damals hatten wir eine Situation einer historischen Wirtschaftskrise mit einer enormen Massenarbeitslosigkeit. Das ist sozusagen in der Gegenwart, wo wir von Polykrisen sprechen, aber in dem Ausmaß nicht der Fall. Die Menschen sind nicht in Massenarbeitslos, sondern es sind oftmals eben Statusverlustängste, denn reale Abstiege, die Menschen eben zu rechten Parteien treiben. Das ist sozusagen ein Punkt. Ein anderer Punkt, der auch immer wieder in der Forschung diskutiert wird, sind sozusagen die verlorenen Männer, das heißt die freigesetzten Soldaten damals eben aus dem Ersten Weltkrieg, die heute in dieser Form auch nicht wiederkehren. Es gibt in den USA zwar auch nicht wenige Veteranen, aber nicht sozusagen in der Quantität wie damals. Dennoch sozusagen ist, glaube ich, bei uns beiden in der theoretischen Konzeption auch Männlichkeit eben eine entscheidende Kategorie, um den heutigen Faschismus zu verstehen, weil der eben auch sozusagen gerade, weil sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten viel getan hat in sozusagen dem normativen Fortschritt, gerade weil da eben Privilegien und auch wieder Status angetastet wird. Das sind zwei Momente und das verändert natürlich auch den Charakter der rechtsextremen Bewegungen und Parteien, ne, die weniger zentralisiert geführt werden, sondern heute auch eine breite Allianz Allianz sind aus ganz unterschiedlichen sozialen Gruppen, die plötzlich zusammenkommen, ne, also sozusagen plastisch veranschaulicht und verkürzt gesagt, ne, also kommt sozusagen so jemand, der reichste Mann der Welt, Elon Musk, kommt zusammen eben mit einem Mager-Anhänger, einem weißen Arbeiter aus dem Mittleren Westen, also sozial teilen die nicht sehr viele Welten, aber sozusagen wir sehen ein verbindendes Moment eben in einer Zerstörungslust, einer Destruktivität, gerade die liberalen Elemente der Demokratie abzuschaffen.
Wow, danke. Es ist so toll, hier zu sein, zuzuhören. Und man sagt ja auch immer so, danke fürs Kommen, aber ich glaube, ich habe das noch nie so ernst gemeint wie heute jetzt hier. Also danke, dass ihr alle hier seid. Ist es schon Faschismus? Oft wird darauf ja so geantwortet, dass man sagt, nee, nee, es ist Faschisierung. Und ich antworte eigentlich lieber so, dass ich sage, es ist Faschismus, aber nur an kleinen Kristallisationspunkten. Und was wir in den letzten Jahren erleben, ist, dass die auch von der Peripherie, von sozusagen Lagern an der Außengrenze, wandern mehr ins Innere der Gesellschaft, zum Teil sogar der Institutionen. Trotzdem würde ich niemals sagen, wir leben jetzt im Faschismus. Auch in Bezug auf die AfD würde ich sagen, sowohl als auch so, um die Frage gleich einmal zu adressieren. Aber in Bezug auf die CDU auch, sowohl als auch, aber anders geschnitten. So, und dann würde ich sagen, was ist neu? Ich glaube ja tatsächlich, dass aller Faschismus, auch der alte, ein verschobener Eigentumsrausch ist, in dem Besitzansprüche, so absurd das klingt, durch Zerstörung untermauert werden in letzter Instanz. Und ich glaube, ein Unterschied ist, dass das Klasse im alten Faschismus gewissermaßen oft kollektive Besitzansprüche waren, gerade im völkischen Nationalismus in Deutschland. Den gibt es natürlich gerade in Thüringen, Höcke, auch heute wieder. Trotzdem sehen wir sehr viel Figurationen, wo es eher individuelle Besitzansprüche sind, die bis aufs Letzte durchexerziert werden. Also so, wie Caroline eben sagte, zum Beispiel bei den Maskulinisten, ja, wo sozusagen Incels individuell behaupten, sie hätten ein Recht auf Zugriff, gewaltsamen Zugriff auf Frauenkörper. Oder auch die Meinungsfreiheit, also der Antiliberalismus, so auf eine bestimmte Art verteidigt wird, auf eine rechtslibertäre Weise, die ganz individuell ist. Die haben mir die Sprache gestohlen. Noch der völkische Rassismus, der sagt, wir holen uns unser Land zurück, wird oft in individuellen Ermächtigungshandlungen, so meine Stadtviertel, ich entscheide, wer hier ist, ausagiert. Und das ist, glaube ich, kein Zufall nach dem Neoliberalismus. Trotzdem würde ich sagen, es gibt jetzt auch ein bisschen das Kollektive. Es gab damals auch das Individuelle, zum Beispiel vor allem in der Politisierung der SS. Zweiter Unterschied ist der Zeithorizont. Also das ist ja die, finde ich, super gute These von Astra Taylor und Naomi Klein, dass wir eigentlich in einem Endzeitfaschismus stecken würden, dass eben nicht auf große Zukünfte geplant wird, sondern eigentlich der Weltuntergang einkalkuliert ist. Und in diesem schlechten Präsentismus, also das wäre das, was ich betone immer eher, in so einer Unzeit, in der alle Zeit stillsteht, vergangene Ansprüche, Hierarchien, Gewaltansprüche so gepanzert werden für die Zukunft. So, dass zum Beispiel einfach die industrielle Moderne wie eingefroren werden soll und einfach weitergehen. Noch die dass man einfach so weiterredet, wie man bisher geredet hat, dass sich nichts ändern soll, die Zeit ausgeschaltet wird, das ist ein wichtiges Merkmal. Und dann, ich würde sagen, Faschismus ist immer Todespolitik, die jeder derzeitige, also derzeitig wirkende und dann in Faschismus wird in die Zukunft insofern weiterwirken, als die Todespolitik in die Naturgewalten einprogrammiert wird durch die fortgesetzte und ja mit Nachdruck, ja Drill Baby Drill, fortgesetzte Fossilextraktion. Das ist neu, das hatten wir noch nie. Auch das ist auf eine noch weitreichendere Art als die des historischen Gedächtnisses und der Traumatisierung nicht vorbei sein wird, sondern man sozusagen immer weiter gegen das Unverjährbare anarbeiten muss. Ja, und die Propagandamedien sind natürlich auch andere.
Ja, zweite Runde ist die Frage, ihr habt es beide umrissen, es ist schon ja etwas, was sich auch gerade ereignet oder verschiebt. Es sind jeweils in dieser Hinsicht ja auch Zeitdiagnosen. Und dann ist schon im weiteren Sinne, dann ist schon die interessante und relevante Frage, ihr habt ein paar Punkte auch schon genannt, was verschiebt sich eigentlich oder was hat sich verändert und was sind die Ursachen? Der Klassikerstreit bei den Ursachen ist ja immer so die Frage, sind es jetzt irgendwie ökonomische Verhältnisse? Sind es soziale Deprivationen, Prozesse der Desintegration? Geht es eher um tief verankertes völkisches oder auch rassistisches Denken, was auch vorher da war, was sich jetzt vielleicht öffentlicher mobilisiert oder auch in Wahlverhalten übersetzt? Also ein ganzes Bündel an Fragen. Und ich würde es gerne an euch jeweils noch mit einer Zusatzfrage zurückgeben. Erstmal an dich, Caroline, dass du vielleicht nochmal, da hat es ja auch durchaus schon einige Diskussionen drüber gegeben, über diese Diagnose eines demokratischen Faschismus, dass du vielleicht darauf nochmal ein bisschen eingehen kannst. Ne? Was ist damit eigentlich gemeint? Kann Faschismus demokratisch sein? Und das vielleicht genau mit der Frage zu verbinden. Was aus eurer Sicht verändert sich, dass diese Zerstörungslust hervorbringt?
Ja, danke nochmal für die Nachfrage. Das schließt sich eigentlich auch gut an die erste Runde an. Ne? Also denn die gegenwärtige rechtsextreme Bewegung entsteht ja eben auch in gewachsenen Demokratien und wird auch von Menschen mitgetragen, die größtenteils eben auch demokratisch sozialisiert wurden. Und das verändert aus unserer Sicht auch eben den Charakter sozusagen dieser Bewegungen, weil sie in der Regel demokratisch gewählt sind und nicht die Macht ergriffen haben oder sie von konservativen Eliten übertragen bekamen. Und dass sie zunächst dann dadurch eben auch die Mittel der elektoralen Demokratie nutzen, um innerhalb unserer Gesellschaft gewisse Ziele zu erreichen. Das Moment der Transzendenz, ne, dieses revolutionäre Moment, geht damit nicht gänzlich verloren, aber das Ziel, unmittelbar eine Diktatur zu errichten, das tritt zumindest momentan, wie man es jetzt beobachten kann, in den Hintergrund. Das meint zunächst demokratischer Faschismus als eine prozessuale Perspektive. Gleichzeitig ist uns aber auch in der empirischen Forschung begegnet, dass darin auch durchaus ein anderes an Karl Schmitt entlehntes Demokratieverständnis zum Tragen kommt. Das nämlich eben gerade Demokratie nicht versteht als eine parlamentarische Repräsentation, in der auch diskutiert wird. Also diese beiden Prinzipien, die lehnte Schmitt eben stark ab. Und der setzte dagegen eine Idee der Demokratie als eine Identität zwischen Herrschern und Beherrschten. Und in einer aktualisierten Variante beobachten wir das auch heute, und zwar indem immer auch von einer Mehrheit gesprochen wird, für die dann eben momentan dann eben der Staat vor allen Dingen zuständig sein soll und wo Minderheiten ausgeschlossen würden. Also das Vokabular hat sich modernisiert und verändert, hat sich ein bisschen auch dieser biologistischen Substanzlogik entledigt. Das vielleicht zunächst dazu, und da kann man eigentlich auch ganz schön zu den Ursachen oder eher zu den Gründen überleiten. Weil es, glaube ich, schwierig ist, eine monokausale Erklärung zu machen. Ne? Was uns immer wichtig ist, ist zu betonen, das schließt so ein bisschen auch an Rahel, an deine Beobachtung an, dass wir momentan eben nicht in einer Gesellschaft leben des fortwährenden und alleinigen Niedergangs. Ne? Das ist sozusagen in der subjektiven Wahrnehmung, war das in den AfD-WählerInnen, mit denen wir gesprochen haben, immer sehr präsent. Aber das ist gerade ist die Mischung, das Nebeneinander von Fortschritten, vor allen Dingen auf der normativen Ebene, das habe ich eben schon angesprochen, bezogen auf Gleichstellungen beispielsweise, und gleichzeitig aber auch das durchaus reale Erfahren von materiellen Rückschritten, dass dadurch dann eine Desynchronisation auch im sozusagen subjektiven Bewusstsein stattfindet, wo daraus dann letztlich so eine projektive Kausallogik, vereinfacht und verkürzt gesagt, entstehen kann. Also die Fortschritte des einen sind meine Rückschritte. Das ist diese Nullsummenlogik, von der wir sprechen. Und das hat etwas zu tun eben mit den realen Verschiebungen eben moderner kapitalistischen Gesellschaften, die eben auf einer globalen Weise noch nie, aber auch in der Gegenwart sehr viel mehr, also für, nicht mehr für Fortschritte dann unmittelbar generieren können.
Ja, ich applaudiert gerne. Dann würde ich bei dir auch noch eine kleine Frage mit einschieben zu den Hintergründen. Du hast ja gerade auch schon darauf angesprochen, deine Analyse rekurriert ja ganz stark darauf zu sagen, es hat ganz viel mit Eigentumsverhältnissen zu tun. Und du hast ja ein Schlüsselkonzept, mit dem du argumentierst, dem Phantombesitz. Und ich dachte, vielleicht hier wäre es auch noch mal schön, da noch einmal kurz drauf zu zoomen und auch da dann nach dem Zeitkern der Hintergründe zu fragen, weil man sagen könnte, Eigentumsverhältnisse gibt es ja schon die ganze Zeit und auch Privateigentum gibt es die ganze Zeit. Und ich glaube auch das, was du unter Phantombesitz bestehst, was ist trotzdem jetzt anders?
Danke. Im Grunde können wir genau da weitermachen, wo wir eben waren, wo Caroline gesagt hat, dann die Errungenschaften der einen erscheinen den anderen als Verluste, weil man Freiheit in einem Nullsummenspiel versteht. Und diese Begriffsbildung des Phantombesitz muss man so verstehen, erstmal wie Phantomschmerz. Also man hat das Gefühl, da gab es wie so eine Amputation. Ja? Die Freiheit, die Emanzipation der einen hat dem anderen was weggenommen. Und trotzdem ist gewissermaßen der Impuls zu kontrollieren, zu beherrschen, da eigentlich noch was zu dürfen, noch da. Und was alle rechte Mobilisierung verspricht auf bestimmte Art, diese Ansprüche wieder zu untermauern. Das Autoritäre durch starke Hand, das Populistische durch Elitenkritik und das Faschistische durch Eliminierung der angeblich schuldigen, plündernden Feinde. Und dieser Affekt, dass man so gewaltsam verteidigen darf, der greift eben genau, weil die Politisierung nicht einfach nur nostalgisch ist und sagt, ich habe irgendwas verloren, sondern weil man sagt, bam, das sollte mir gehören. Also dieser bodenlose Besitzanspruch. Und gleichzeitig Phantombesitz eben auch, es ist kein echtes Eigentum. Also wir haben es nicht nur damit zu tun, dass materielle Besitzverhältnisse verteidigt werden. Wir haben es aber mit was zu tun, was plötzlich die materiellen Besitzverhältnisse so aus dem Blick fallen lässt. Also wo der MAGA-Anhänger und Elon Musk in einer geteilten Grammatik, nämlich der empörten Anspruchshaltung auf volle Willkür und Zugriffsrechte und bis hin zu Zerstörungsrecht, sozusagen ihre Anliegen propagieren können. So, und dann sagst du natürlich vielleicht zu Recht, aber warum jetzt? Also ist das nicht immer so? Und ein Stück weit würde ich sagen, ja genau, also das ist gerade der Punkt. Es geht ja in der Faschismustheorie auch darum, längere Kontinuitäten aufzuweisen. Und ich verstehe den Kapitalismus vor allem mit Polanyi als eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, die immer also das soziale Gewebe, die Institutionen und Beziehungen des Zusammenlebens erodiert, zerstört, da gewissermaßen immer reinschneidet. Und zwar auch reinschneidet genau mit der Eigentumsform, die sagt, dieses Ding ist jetzt ein Einzelding, damit kann ich machen, was ich will, oder ich spalte es eben in Ware und das, was weg kann, den Schrott, den Müll, die Emotionen. Und gegen diese Schnitte muss die Gesellschaft Schutz organisieren. Das ist ja auch in bestimmten Regionen durch Sozialdemokratie zum Beispiel ein Stück weit gelungen und wieder abgebaut worden. Es gibt aber eben auch ideologischen Schutz, also den Schutz durch Kompensationen, die auf Kosten anderer gehen. Und das, würde ich sagen, ist gewissermaßen die lange Geschichte des Phantombesitz, die auch historisch zum Teil eben wirklich in, was ich Sachherrschaft nenne, also in eigentumsvermittelten, institutionalisierten Herrschaftsverhältnissen wie Versklavung, wie Ehe unter Vormundschaft gefasst war, die wir liberal überwunden haben und deren Nachleben jetzt aber zurückkommt, so als dieser leere, bodenlose Anspruch, der, wenn die Kränkung zu groß wird, plötzlich umschlägt in diese resouveränisierende Aneignung. Und wenn ich nicht so sicher bin, ob es meins ist, dann mache ich es erstmal kaputt, dann wird es wohl meins gewesen sein. Und ich meine, noch Elon Musk bezieht sich so auf den Mars. Sein Programm ist nicht, den einfach zu kolonisieren, sondern das Programm ist Nuke Mars, erstmal 10.000 Atomkraftsprengkörper raufschießen. So, und das zeigt, glaube ich, diese Akkumulationslogik, in der die Zerstörung eigentlich wichtiger ist als die Nutzung und das Gewinnstreben.
So, wir sind jetzt schon bei der dritten Runde, deren Frage ganz kurz lautet, was tun? Was sind...
Don't nuke Mars.
Ihr beide habt ja eine Perspektive, die so ist, dass man nicht denken könnte, einfach nur gucken, dass es wieder so wird wie vorher. Also beide Perspektiven teilen ja, es muss irgendwie, ihr nennt das postliberalen Antifaschismus. Du hast ein ganzes Bündel von Vorschlägen. wie man, in welche Richtung es gehen könnte. Aber ja, ganz knapp und kurz und auch dem Anlass wirklich entsprechend, was denkt ihr, was getan werden sollte, getan werden kann?
Also zunächst einmal tun wir ja sehr viel hier gerade. Also das sozusagen ist gelebter Antifaschismus, was wir hier alle sozusagen auf die Beine gestellt haben. Und jetzt mal unabhängig davon, dass wir hier gerade passiv sitzen, sind gerade diese kurzfristigen Mobilisierungen unglaublich effektiv, auch um die Ohnmacht in der breiten Bevölkerung, um dem etwas entgegenzusetzen, um auch symbolisch zu sagen, hier, wir stehen auch sozusagen für eine andere Demokratie. Und da würde ich direkt auch zu einer langfristigen Perspektive kommen, denn das ist suggeriert ja eben auch die Frage, dass der Protest als kurzfristig wirksames Mittel nur längerfristig tragen kann, wenn er an ein Projekt, an ein politisches Projekt rückgebunden ist. Der Faschismus war historisch so erfolgreich und ist gegenwärtig so erfolgreich, weil er eben immer auch mit Mythen gearbeitet hat, weil er ein affektives Integrationsangebot stiftet. Und die Linke hat sich lange Zeit von sozusagen diesen ja, Visionen und Utopien verabschiedet. Das war lange Zeit der Sozialismus, der eben die Linke auch als eine Massenbewegung gegen den Faschismus historisch mobilisiert hat. Und ich glaube, da passiert momentan auch schon sehr viel eben auch aus einer ja, konkreten Perspektive, dass man demokratischen Sozialismus wiederbelebt, dass Gesellschaft wieder ganz basal als öffentliches Gut wahrgenommen wird. Also das, was Polanyi eben auch dem Faschismus als Programm entgegensetzen wollte, dass eben solche nicht kommodifizierbaren Güter wie Boden oder Arbeit, dass die eben auch unter demokratischer Kontrolle sein müssen. Ne? Dass sozusagen das wieder auch ins Gespräch gebracht wird, um eben nochmal gerade diesem Faschismus, der ja als muskulärer Kapitalismus auftritt, um dem nochmal eine konkrete politische Alternative auch entgegenzusetzen. Und das ist momentan, glaube ich, wirklich eine große Chance und ein Gelegenheitsfenster, um nochmal alternative Form von Politik jetzt sozusagen wieder ins Spiel zu bringen.
Ja, also ganz toll. Das ist jetzt hier wirklich Speed-Dating ja, und wir wollen genau, ja direkt dann noch also, öffnen.
Was sie sagt, vielleicht nur ganz kurz, ich würde das auf die Formel bringen, wir müssen einerseits diese Organisierung nutzen, um diejenigen, die konkret angegriffen sind, zu schützen. Das ist die eine Arbeit so und die wird ganz dezentral in vielen Orten logistisch gut durchdacht stattfinden müssen. Und die andere Arbeit ist die also des demokratischen Sozialismus oder einer antifaschistischen Wirtschaftspolitik, die meiner Meinung nach eigentlich egal wie wenig Macht wir haben, immer anfangen kann mit dem Versuch, punktuell und dann immer mehr öffentlichen Luxus, also gesellschaftliche Daseinsvorsorge zu organisieren. Ja, Orte, an denen wir als Gleiche zusammenkommen und versorgt sind. Das ist das Gegenbild. Und das gibt es nur, und ich glaube, man muss ja auch ehrlich sein, über eine Zukunft, in der, also wir hatten ja gerade dieses Hitzewochenende, in der das nicht leichter wird, die Reproduktion des Lebens zu organisieren, darauf zu setzen, dass also eben das, was nach Marx als Mensch produzieren heißt, dass in wechselseitiger Kooperation füreinander zu sorgen, einfach eh das viel bessere Leben ist. Und dann die Leute, also ja, der Kern eines langfristig anderen ökologisch-demokratisch-sozialistischen Projekts sein könnte.
Und damit gehen wir erstmal raus aus der Diskussionsrunde zum Begriff des neuen Faschismus. Die Diskussion hat jüngst auf der Konferenz, bevor es zu spät ist, stattgefunden. Etwa 25 Minuten wurde erstmal erörtert, wie ist das überhaupt mit der Begrifflichkeit des neuen Faschismus. Die Soziologin Caroline Amlinger und die Philosophin Eva von Rediger haben wir eben gerade gehört. Und es bestand dann die Möglichkeit, aus dem Publikum auch Fragen zu stellen. Unter anderem, das war die erste Frage, wollte eine Person wissen, ob denn AfD-Wähler oder Wählerinnen anders wählen würden, wenn sie wüssten, wie zutiefst antidemokratisch die Partei sei.
Das ist eben, glaube ich, gut zu beantworten, jetzt konkret durch das die eine empirische Beobachtung in den Interviews, die wir mit AfD-Wählerinnen geführt haben, kam sehr oft die durchaus auch ernst gemeinte Formulierung, dass man sich als Demokratin begreift. Ne? Ein Stück weit ist das immer eine rhetorische Strategie auch der Parteien, ne? Sozusagen, dass die antidemokratischen und auch rechtsextremen Momente zu verbergen. Aber genau dahinter verbirgt sich eben dieses Integrationsangebot durch eine andere Form der Demokratie, einer autoritären Demokratie, die auf Exklusion setzt und dadurch eben die Teilhabe der wenigen ermöglicht. Ne? Also ich glaube, gerade diese Form der also Transparentmachung, ja, aber sozusagen gerade das öffentliche Shaming, ne, das wird reichlich wenig bringen, um die Menschen davon abzubringen, AfD zu wählen, weil die dann doch auch schon in der Regel relativ überzeugt sind davon.
Es gab dann eine weitere Frage aus dem Publikum und die bezog sich darauf, welche Strategie denn eine neue, demokratische, innovative, weltoffene Linke bräuchte.
Naja, ich finde es wirklich sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es die Phänomene, die wir hier beschreiben, gesellschaftlich breiter sind als die eine Partei, in der sie sich gerade kristallisieren. Ja? Und das ist, dass die Frage der kritischen Theorie immer ist, welche Gesellschaft bringt diese Typen hervor und diese Affekte hervor? Nicht, wie können wir die kaltstellen, die jetzt haben? Weil man ja will, dass es nicht nachwächst. Und ich glaube schon, dass, also das, was wir eben so ein bisschen angefangen haben zu skizzieren, ja, der Versuch, eine Daseinsvorsorge zu organisieren, einen neuen Gesellschaftsvertrag, der heißt, wir schützen uns nicht nur voreinander und vor Gewalt, schützen nicht nur das Eigentum, sondern schützen einander gegen die kommenden Gefahren, schützen uns in unseren Grundbedürfnissen, dass das diesen Drang, sich zu flüchten in individuelle Anmaßungen, zumindest mindern würde. Und also, that's as good as it gets. Ich glaube, das muss die Perspektive sein und ich glaube tatsächlich selber nicht, dass sich der Liberalismus reparieren lässt als ein politisches Projekt, was sich der Ökologie und der Wirtschaft gegenüber quasi raushält und individuelle Freiheiten gegeneinander abwägt. Das zerbricht vor unseren Augen, das kriegen wir auch nicht wieder zusammen.
Vielleicht nur als eine kleine Ergänzung dazu, dass man natürlich auch nochmal einen anderen Weg gehen muss, als die sozialdemokratischen Bewegungen historisch gegangen sind. Das waren ja im Kern immer auch produktivistische Bewegungen, die für Wachstum, für Fortschritt argumentiert haben. Und nun aktuell sind wir eben gerade mit den Grenzen des kapitalistischen Wachstums konfrontiert, mit den ökologischen Grenzen, den fossilen Grenzen. Und das müsste eben dann auch die linke Bewegung noch mal stärker dann mit aufgreifen, ne, in der Kreation dann von demokratischen Orten.
Es gab dann eine weitere Frage aus dem Publikum, ein bisschen kompliziert, aber wer eben zugehört hat, dann ist es vielleicht verständlich. Ich habe es versucht mal zusammenzufassen und zwar bezog sich die Frage auf die zwei Formen der Kapitalismuskritik, die eben erörtert wurden. Das waren einmal psychosoziale Dynamiken, also auch so Trauer und der Begriff des Phantombesitzes. Das waren die beiden Aspekte der Kapitalismuskritik und wie sich diese Kritik wiederum verhält zur Faschismusanalyse. Ist kompliziert, aber vielleicht bringen jetzt die Antworten ein bisschen Licht ins Dunkel.
Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Frage und ich habe das heute auch als eine Gelegenheit gesehen, dass man unsere beiden Bücher, dass wir die miteinander ins Gespräch bringen können. Das hat man, glaube ich, jetzt eben auch in der Diskussion gesehen, dass wir beide auch als ein zentrales eben Affektereignis die Zerstörung sehr stark machen, als ein Akt der Befreiung und gleichzeitig auch als ein Akt der kapitalistischen Identifikation. Ne? Also wir sehen sozusagen stärker das Wegräumen von Blockaden dort, um eben sozusagen gerade das brüchig gewordene Leistungsversprechen wieder durchsetzen zu können. Und wir setzen, glaube ich, beide aber an bei dem Versuch, wirklich am Hand des, sozusagen der neuen faschistischen Phänomene Gegenwart verstehen zu wollen. Also in welcher kapitalistischen Welt wir eigentlich leben. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, was uns beide dann, oder uns drei, da steht ja Oliver Nachtwey auch, hallo, was uns drei dann auch sehr eint, auch eben, weil wir mit den Instrumenten der kritischen Theorie arbeiten, das sozusagen hier sozusagen in der modernen Gesellschaft eben immer gleichzeitig das Potenzial zur Regression dann innewohnt, sowohl eben ökonomisch, materiell als auch dann psychodynamisch.
Ich meine, die ergänzen sich ja auch dann nochmal disziplinär. Also ich kann zwar so sehr psychologische Begriffe hin und her schieben, aber ihr habt eben wirklich die Analyse und das empirische Material. Ich glaube, es gibt, also das müssten wir jetzt mal viel länger vertiefen, aber es gibt auch eine Art, wie die sich ganz schön ergänzen, dass es zwei verschiedene Weisen der Liberalismus oder der Kritik des bürgerlichen Freiheitsbegriffs sind. Also ich habe das Gefühl, ihr geht, also leistet sozusagen im Anschluss an die marxische Kritik des Vertragssubjekts und dieser der formalen Gleichheit, die ständig gebrochen wird, also es war ja auch im vorigen Buch dann, wo die Kränkung herkommt und jetzt sind es die Blockaden, also gehen sozusagen diesen Weg der nicht substanziellen, nicht eingelösten Freiheitsversprechen weiter. Und ich habe immer diesen Dreh zu sagen, es ist an dem individualistischen liberalen Freiheitsbegriff, aber auch noch das Problem dieser Selbsteigentümerfigur, die dann aber, ja, oder bleiben wir mal, ich rede jetzt nicht ewig weiter, aber so, das sind zwei verschiedene Momente darin, wie man liberale Freiheit oder negative Freiheit kritisiert.
Die letzte Fragestellerin wollte nochmal wissen, wie das sich eigentlich verhält. Es gibt ja verschiedene Mobilisierungswellen der Linken und der Mitte der Gesellschaft, auch bei der Klimapolitik, und inwieweit sich das vielleicht auch in antifaschistische Politik übertragen ließe, also wie die eigentlich aussehen müsste, um wirkliche Alternativen zu schaffen.
Also ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich finde es immer wichtig, dazu zu sagen, manchmal hat das Scheitern auch nicht so viel damit zu tun, dass man einfach die falsche Strategie hatte, sondern manchmal sind eben die Bedingungen so schlecht und die Gegenkräfte so stark, dass man auch richtig froh sein kann, schon überhaupt ein Stück weit was geschafft zu haben. Ja, zum Beispiel die Klimabewegung hat wirklich eine Weile geschafft, die AfD aus dem Zentrum des Interesses, aus dem Anwachsen zu verdrängen. Das ist natürlich viel weniger, als die Klimabewegung gerne eigentlich geschafft hätte, aber es ist auch nicht nichts. Ja, gleichzeitig glaube ich, dass die Aufrechterhaltung der Strukturen, die sich in so einem Moment kristallisieren, um die beiden Kämpfe, die wir eben skizziert haben, ja, die Verteidigungskämpfe von bedrohten Menschen und Institutionen und die Kämpfe für bessere Sozialpolitik weiterzutragen, dass ich glaube, man darf die Sinnhaftigkeit dieses Tuns nicht nur daran bemessen, also wenn das in den nächsten 5 Jahren nicht klappt, wir haben jetzt, also dann heißt das nicht, dass das falsch ist, sondern dass man auch dieses Wissen über die Generation, also die aktivistische Generation sind ja mehr so 5 Jahre hinweg, retten muss. Ja? Und das ist überhaupt nicht nichts, einfach nur dieses antifaschistische Bewusstsein und die Praxis und die Organisationskanäle aufrechtzuerhalten. Ja.
Um nochmal, das ist ja nicht wirklich ein Scheitern, aber sozusagen das Versacken der Klimabewegung nochmal verstehen zu wollen, ohne dass ich dafür jetzt wirklich auch eine tatsächliche Erklärung hätte. Damals war es aber eben so, dass die unglaublich mobilisierende Kraft der Klimabewegung ja im geringen Organisationsgrad und in der dezentralen Organisierung eben auch gelegen hat. Und dadurch sozusagen waren die Eintrittsbarrieren relativ gering, aber auch die Austrittsbarrieren wiederum dann nicht vorhanden. Und ich glaube, das ist etwas, wo man jetzt gerade bei dem Aufbau von antifaschistischen Infrastrukturen, wo man das mit einbedenken muss, dass man wirklich eine langfristige Perspektive hat und dass man sich auch langfristig organisiert. Und ich habe den Eindruck, dass auch Widersetzen das sozusagen mitreflektiert und nicht nur punktuell jetzt hierhin organisiert, sondern eben ganz zentral ist auch etwas gerade in den Peripherien, wo die AfD so stark ist, wirklich Strukturen, antifaschistische Strukturen aufzubauen. Das ist etwas, was wir jetzt machen müssen, denn sozusagen die Wahlsiege der AfD werden wir hiermit nicht verhindern können. Es gilt jetzt darum, demokratische Räume, wie es nur irgendwie geht, in diesen peripheren Regionen aufzubauen und eben dann die demokratische Bevölkerung zu schützen und auch sozusagen zu unterstützen.
Ich würde sagen, das ist eigentlich ein fantastisches Schlusswort und trotzdem noch eine ganz Mini-Abschlussfrage. Manche waren jetzt ja auch nicht hier in unserem Forum, sondern bei anderen. Und wenn man jetzt rauskommen würde, ob ihr noch vielleicht einmal ganz zugespitzt sagen könnt, was ist der Hauptgrund, der euch bewogen hat, jeweils von Faschismus zu sprechen und nicht von Rechtsextremismus? Ich weiß, es ist eine riesige Frage, aber ich glaube, das wäre ein cooles Takeaway, die mit einem Satz zu beantworten.
Erstens, weil es in der internationalen Debatte auch ein Echo hat, und zweitens, weil ich finde, diese frenetische Destruktionsdynamik, die ist was anderes als ein Extrem, sondern ja.
Ja, bei uns war es auch insbesondere eben die der Destruktionsdynamik innewohnende, performative und mittlerweile ja auch physische Gewalt, die uns eben auch in den Interviews teilweise erschrocken hat und wo wir gesagt haben, okay, wir müssen hier nochmal diesen sehr stark historisch aufgeladenen Begriff für die Gegenwart aktualisieren.
Danke für dieses tolle Panel, danke für die Diskussion und
und das war ein Ausschnitt aus der Diskussionsrunde mit den verschiedenen Fragen zum Begriff des neuen Faschismus. Die Diskussion wurde jüngst geführt auf der Konferenz Bevor es zu spät ist am Erfurter Zughafen. Sie hat stattgefunden einen Tag vor dem AfD-Bundesparteitag. Es sind aufgetreten die Philosophin Eva von Rediger, die ein Buch über den neuen Faschismus geschrieben hat, Dieser Drang nach Härte. Genauso wie die Soziologin Caroline Amlinger. Ihr Buch heißt Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus. Die Diskussion wurde moderiert von der Philosophin Rahel Jegi und der Soziologin Silke van Dijk.
Warst du nicht fett und rosig, warst du nicht glücklich, bis auf die Beschwerlichkeiten mit den anderen Kindern streiten, mit Papa und Mama? Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Dass sie nicht zuhören wollten oder nichts glauben, waren sie dumm, so dumm um zu verstehen, wovon du erzählt hast. Wollten sie die Wahrheit rauben und dich einsperren in ihren Kaktusgarten, konnten sie damit nicht warten. Was hat dich bloß, was hat dich bloß, was hat dich bloß so ruiniert?
Bist du nicht immer noch Gott weiß wie privilegiert? Was hat dich los?
Ihr hört weiterhin eine Sondersendung, die letzte Ausgabe einer dreiteiligen Reihe, denn wir von Radio Frei haben jüngst eine Konferenz besucht, bevor es zu spät ist. Wissenschaftliche Perspektiven auf die faschistische Gefahr, die hat stattgefunden am Erfurter Zughafen. Wir haben einige Panels bzw. Diskussionsrunden mitgeschnitten, hatten aber auch die Gelegenheit, einige der Referenten und Referentinnen nochmal kurz zu hinterfragen und vertiefende Gespräche zu führen. So hat mein Kollege Yoshi zum Beispiel nochmal ein kurzes Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Floris Biskamp geführt. Und da wollte Yoshi unter anderem wissen, ob es denn möglich ist, AfD-Wähler und Wählerinnen zurückzuholen und für demokratische Lösungen zu gewinnen. Nach ein paar Takten Musik hören wir das Gespräch.
Migrationsfeindlichkeit ist so der Hauptfaktor, was alle Leute irgendwie so dann zu der AfD zieht. Und ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, diese Leute wieder zu gewinnen für demokratische Lösungen, für dieses Diskussionsfeld in irgendeiner Form, was noch irgendwie mit Menschenrechten auch vereinbar ist, so, ob es da Ansätze gibt, die man irgendwie sehen könnte.
Es sind mittlerweile 25, vielleicht bald 30% von Menschen, die in Umfragen sagen, dass sie AfD wählen würden. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass viele von denen auch unter anderen Umständen wieder bereit sind, eine andere Partei zu wählen. Sicherlich nicht alle. Es gibt 10% der Bevölkerung, harter Kern, die sich komplett in dem Informationsraum AfD bewegen und sehr schwer für andere zu erreichen sind. Bei den anderen habe ich schon gute Hoffnung, dass die auch wieder zu erreichen sind, aber wahrscheinlich gerade nicht dadurch, dass man das Thema Migration thematisiert und aufnimmt, sondern eher darüber, dass man auf anderen Feldern Programmatiken anbietet, die für die interessant sind, weswegen sie dann denken, naja, aus den Gründen wähle ich die Partei, weil da hat mir die AfD nichts zu bieten.
Aber tatsächlich nicht das Migrationsfeld als Thema.
Die Forschung ist relativ eindeutig, dass die Thematisierung von Migration vor allem den Rechtsaußenparteien selbst nützt.
Dann ist ja ein ganz interessanter Befund, dass gerade bei jungen Frauen progressive Einstellungen so stark vertreten sind momentan und deswegen ja auch da die Akzeptanz so niedrig ist. Und ich habe mich gefragt, ob es da auch ein Potenzial gibt für progressive Bewegungen, das irgendwie daraus geschöpft werden könnte für die Frage von, wie schafft man eigentlich wieder eine stärkere demokratische Bewegung in Deutschland?
Es gibt da nicht nur ein Potenzial, sondern wenn man sich sowohl soziale Bewegungen anschaut, als auch Parteien anschaut, ist das schon real. Also sowohl die starken Zuwächse der Linkspartei als auch der Erfolge von Fridays for Future oder anderen Teilen der Klimabewegung sind relativ stark auf junge Frauen und auf das Engagement von jungen Frauen zurückzuführen. Das heißt, es ist nicht nur ein Potenzial, was man vielleicht heben könnte, sondern es ist eine Gruppe in der Gesellschaft, die sich relativ aktiv demokratisch schon engagiert.
Wir sind ja jetzt hier in Erfurt, wo dann auch morgen diese Proteste stattfinden. Und so mit dem Rückblick auf, was Widersetzen gemacht hat mit Gießen und Riesa und so, aber auch mit den großen Protesten nach den Korrektiventhüllungen, würde mich interessieren, ob es irgendwie klar ist, was für einen Effekt, welche Form von Protesten auch für das Umfeld der Leute hat, die der AfD nahestehen oder sie wählen möchten. Also ob man sehen kann, welche Form von Protest, Widerspruch, welche Effekte auslöst.
Was relativ deutlich zu sehen ist, ist einerseits, dass die AktivistInnen der AfD, die dann da blockiert werden, die dann nur unter großer Anstrengung und großer zeitlicher Verzögerung zu ihren Hallen kommen, das nervt die einfach und die merken dann, wir werden hier von vielen Menschen nicht gewünscht und nicht gewollt. Und wenn man das gut findet, dann findet man das gut. Man muss aber auch sagen, alle haben sich mittlerweile daran gewöhnt und das ist mittlerweile so etwas, woran sich die drei Parteien, gegen protestierende AfDlerInnen und Polizei, irgendwie daran gewöhnt haben, darauf eingespielt haben. Und das gehört dann auch einfach zur Routine, dass der AfD-Parteitag erst anderthalb oder zwei Stunden später losgeht, als laut Programm losgehen sollte. Und irgendwie haben sich darauf alle eingestellt. Also das ist ein Zeichen dafür, dass es immer noch eine Minderheit ist, die die AfD unterstützt, dass es immer noch eine deutliche Mehrheit ist, die sie ablehnt. Und dieses Zeichen wird damit gesetzt. Und das ist gut so. Aber man sollte sich davon jetzt keine großen Veränderungen erhoffen, dass das einen Sinneswandel herbeiführt bei irgendwem.
Aber gibt es dann einen Unterschied zwischen den gewählten Protestformen, die wir gesehen haben, in was für einen Effekt es haben konnte? Also weil ja die Proteste nach der Korrektiventhüllung waren ja vom Charakter ganz anders als das, was jetzt Widersetzen macht.
Da sind mir jetzt keine Erkenntnisse bekannt, die das vergleichen würden. Aber es ist natürlich auch relativ klar, dass wenn eine Veranstaltung der AfD stattfindet, dann kann man die blockieren. Wenn man aufgrund einer Recherche bundesweit zu Protesten aufruft, kann man wenig blockieren. So, ich glaube, das ergibt sich aus dem Anlass und welche Effekte das unterschiedlich hat, kann ich so nicht beantworten. Was auf jeden Fall relativ klar ist, dass das Zeichen gesetzt wird, wo die Mehrheit ist. Und was so ein Allgemeinplatz aus der Protestforschung ist, dass Proteste dann besonders überzeugend für eine Mehrheit der Bevölkerung sind, wenn sie friedlich ablaufen.
Mir gegenüber steht Cornelius Helmert, Politikwissenschaftler, Soziologe vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Hallo.
Hallo.
Es ging ja eben darum, wer die AfD wählt. Und Sie haben nochmal gesondert hervorgekehrt, dass Thüringen nochmal spezieller ist, was die AfD-Wählerschaft angeht. Vielleicht können Sie es nochmal erläutern.
Ja, vor allen Dingen im Verhältnis zur bundesweiten Wählerschaft sehen wir hier offen Auffälligkeiten. Also erstmal ist zu konstatieren, dass natürlich in Thüringen die AfD weitaus von größeren Bevölkerungsteilen gewählt wird als im Bundesdurchschnitt. Wenn wir jetzt die aktuelle Umfrage sehen, 40% zur Landtagswahl. Wenn wir jetzt die Bundestagswahl letztes Jahr sehen, knapp 39%, die AfD wählen würden. Und das zieht sich auch durch die gesamte Bevölkerung. Das bedeutet, wir können nicht sagen, diejenige oder diejenige Bevölkerungsgruppe, die wählt gar nicht AfD. Es gibt Bevölkerungsgruppen, die wählen mehr oder die wählen weniger. Aber wir müssen vor allen Dingen sagen, die Besonderheit ist hier, dass wir die hohen Wahlanteile sehen, obwohl der Landesverband besonders radikal ist. Björn Höcke, als der Rechtsaußen in der Rechtsaußenpartei AfD noch auftritt und hier besonders radikale Positionen auch vertritt. Und trotzdem wird die AfD hier am stärksten bundesweit gewählt.
Das haben Sie auch schon gesagt, das ist doch eigentlich ein Widerspruch, oder? Man würde ja denken, dass das Leute abschreckt, aber im Gegenteil. Also es hält sie jedenfalls nicht davon ab, weiter AfD zu wählen. Gibt es da schon Erklärungsmuster?
Es gibt verschiedene Erklärungen. Also einmal habe ich auch eben schon auf dem Podium gesagt, dockt die AfD hier vor allen Dingen sehr stark an Einstellungen an, die in der Thüringer Bevölkerung schon seit 25 Jahren zu messen sind durch den Thüringen-Monitor, gerade was da als ethnozentrische Einstellung dargestellt, ich würde sagen rassistische Einstellungen, die sehr weit verbreitet sind, die hier ganz bewusst adressiert werden. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es hier in Thüringen eine besondere Konstellation gab, zum Beispiel mit der ersten rot-rot-grünen Landesregierung, mit den Wechseln, die es hier gegeben hat, und dass hier eine Rechtsaußenpartei wie die AfD ganz bewusst auch ein Feindbild aufzeichnen konnte und sich als ein bewusster Gegenspieler dieses angeblich links-grünen Mainstreams darstellen konnte, was hier scheinbar auch gut verfangen hat.
Letzte Frage, es gab ja trotzdem immer Phasen in der 13-jährigen Geschichte der AfD, auch in Thüringen, aber bundesweit, wo es immer wieder mal so Dellen gab, also wo weniger sie gewählt hätten. Es waren dann oft Umfragen, zum Beispiel Anfang 2020 zu Beginn der Corona-Krise. Mal in die Zukunft geblickt, was müsste denn passieren, dass es immer wieder auch rückwärts läuft? Ist jetzt ein bisschen unseriös vielleicht gefragt, ein bisschen unwissenschaftlich, aber was müsste denn passieren, hypothetisch?
Also gerade wenn wir auf die Corona-Pandemie schauen, die AfD zumindest nicht unmittelbar für sich nutzen konnte, wäre eine starke Erklärung aus meiner Perspektive, dass hier die Migrationspolitik kaum eine Rolle gespielt hat, dass die Pandemiepolitik vor allen Dingen in der öffentlichen Diskussion gewesen ist und dadurch die AfD mit ihrem größten Zugpferd bei Wahlen der Migrationspolitik nicht punkten konnte, sondern andere Themen hier entscheidend gewesen sind. Und vor allen Dingen, wenn wir auf das eine Wahlergebnis 2021 schauen, was wirklich unmittelbar in der Pandemie gewesen ist, sehen wir, dass hier andere Politikfelder eine größere Rolle gespielt haben, wie damals vor allen Dingen Klimapolitik, wo der AfD damals zumindest keine großen Kompetenzen oder Lösungskompetenzen zugesprochen wurden. Daraus kann man ableiten, wenn die Themen der AfD, wo ihnen Kompetenzen zugesprochen werden, nicht mehr im öffentlichen Diskurs so stark diskutiert werden, sondern so stark, wie sie vielleicht auch wirklich als Problemlage für die Bevölkerung wahrnehmbar sind, dass dann auch zumindest die Aufmerksamkeit auf die AfD ein Stück weit zurückgeht und andere Themen wieder stärker werden. Und ich glaube, das ist auch eine Empfehlung, die ich unabhängig vom Blick auf die AfD geben kann, dass wir auch im öffentlichen Diskurs andere Themen wieder stärker machen, auch kritisch solidarisch begleiten. Das bedeutet, dass man konkretes Regierungshandeln aus einer demokratischen Perspektive wieder stärker auch zum Kritikpunkt nimmt und auch hier eine öffentliche Diskussion einfordert zu Themen, die nicht durch die AfD vorgegeben werden, sondern die einerseits durch die demokratische Regierung vorgegeben werden oder aus der Zivilgesellschaft, aus der demokratischen Opposition heraus gesetzt werden können. Und das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gekommen in der Vergangenheit und das fände ich doch spannend für die Zukunft zu sehen.
Sagt Cornelius Helmertz vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft IDZ in Jena. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank fürs Interesse.
Yeah.
Und das war die Sondersendung. Wir waren mit dabei bei der Konferenz, bevor es zu spät ist, wissenschaftliche Perspektiven auf die faschistische Gefahr. Wer weiter interessiert ist, andere Gespräche, vertiefende Gespräche hören möchte, auf unserer Internetseite findet ihr die unter www.radio-frei.de. Da auf aktuell klicken und da könnt ihr alle Gespräche finden, die wir während der Konferenz geführt haben. Macht's gut.
Wir machen heute hier, das wissen Sie, eine große Veranstaltung, bevor es zu spät ist, wissenschaftliche Perspektiven auf die faschistische Gefahr. Dieses Thema hat viele Facetten, deswegen haben wir hier viele Slots gleichzeitig. Und damit Sie schon mal eine Orientierung haben, ob Sie jetzt auch genau das Thema auseinander haben, was Sie haben.
Das ist nicht in Ordnung, dass eine Partei so eine Haltung vertritt. Also wollen wir daran erinnern, dass es eigentlich auch in einem demokratischen Rechtsstaat Möglichkeiten gibt, etwas gegen eine Partei zu tun, und daran erinnern wir.
Also wir sind als Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Teil der Gesellschaft. Und deshalb ist es wichtig, sozusagen zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen sich auch zu positionieren.
Naja, wenn aus den Parlamenten heraus notorisch geschichtsrevisionistische Positionen vertreten werden, wenn notorisch gegen die Gedenkstätten gehetzt wird, im Thüringer Landtag zum Beispiel ist bereits mehrfach meine Absetzung gefordert worden, es werden immer wieder revisionistische, holocaustverharmlosende Positionen geteilt, dann geht das natürlich an der Gesellschaft nicht spurlos vorbei. Und das geht nicht spurlos vorbei an jungen Menschen, insbesondere aus ländlichen Regionen in Thüringen, in denen die AfD mittlerweile und auch andere rechtsextreme Gruppen politisch und kulturell hegemonial geworden sind, wo die AfD Wahlergebnisse von weit über 50% erzielt. Und das merken wir bei den jungen Besucherinnen und Besuchern der Gedenkstätte, die sehr massiv uns zeigen, dass sie keinerlei Interesse an einer kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte haben.
Was würde passieren nach einem Parteienverbot in Regionen, wo die AfD schon hegemonial geworden ist? Ja, was ist dann eigentlich, wenn all die Leute gar nicht mehr in Aktion treten werden? Und wie fühlen sich denn die Wählenden? Und ja, das können wir tatsächlich irgendwie nicht verhindern, dass Menschen dann enttäuscht sind und sich als Opfer fühlen und so weiter und so fort. Nur, das zeigt auch, dass nicht nur die Zivilungehorsam noch viel mehr für die Demokratie tun müssen, sondern dass viel mehr in demokratische Bildung, also an Ressourcen, an Zeit, an Aufklärungsarbeit gesteckt werden muss.